Herzlich willkommen zur neuen Folge des Immobilienmanager-Podcasts. Diesmal zu einem ganz spannenden Thema, wie ich finde, nämlich Immobilienmarkt München, Trends, Chancen und der Speckgürtel, der kommt auch zur Sprache. Lassen Sie uns über München reden. Die Stadt ist Dauerfußballmeister, muss man ja leider sagen an dieser Stelle, und einer der immobilienwirtschaftlichen Hotspots. Wir haben 1,6 Millionen Einwohner, bis 2045 sollen es 1,8 Millionen werden. Allein im Großraum München leben knapp 3 Millionen Menschen, bis 2045 sollen das 3,2 Millionen Einwohner werden. Wir haben 970.000 Sozialversicherungsbeschäftigte, das sind 1,1% mehr als im Vorjahr. Wir haben eine Arbeitslosenquote von 4,5%, was die niedrigste aller Großstädte ist. Wir haben Gewerbesteuereinnahmen von 3,35 Milliarden Euro. Das ist ein BIP je Erwerbstätigen bei 117.000 Euro. Das ist führend im Städtevergleich. Wir haben eine Kaufkraft pro Einwohner von 36.000 Euro. Das sind 26% über dem Bundesdurchschnitt. Wer also in München leben, wohnen, arbeiten will, der braucht offensichtlich Geld. Und darüber werden wir heute sprechen mit gleich drei Teilnehmenden. Das ist zum einen Marlene Auerbacher, Senior Investment Managerin bei Periscope Development, Wolfgang Oelke, Direktor Fondsmanagement bei Catella Investment Management und Thomas Aigner, Inhaber und Geschäftsführer der Aigner Immobilien GmbH, einem unabhängigen Maklerunternehmen im Großraum München mit über 150 Mitarbeitenden. Herzlich willkommen, schön, dass Sie meine Gäste sind. Ich starte mal ganz einfach und das ist eine Frage an Sie alle. Was ist Ihr persönlicher Bezug zu München? Wenn Sie an München denken, was kommt Ihnen als allererstes in den Sinn? Vielleicht fangen wir bei Frau Auerbacher an.
Wenn ich an München denke, denke ich an meine ehemalige Wohnung, in der ich 7 Jahre gelebt habe, direkt am Prinzregentenplatz. Und das ganze Viertel, was damit einherging. Die Nähe zu Haidhausen, die Nähe zu Bogenhausen, die Prinzregentenstraße. Das denke ich damit. Ich habe wunderbare Erinnerungen dran. Dort ist auch mein Lieblingsitaliener. Und immer wenn ich in München bin, aktuell lebe ich in Berlin, schaue ich auch immer dort vorbei und kommen viele, viele Erinnerungen hoch.
Herr Oelke.
Für mich ist, eins der interessantesten Viertel, das Werksviertel, auch bezogen auf meine Jugend. Da war ja früher die Kultfabrik drin. Bei der man früher als Jugendlicher sich oft aufgehalten hat und die Transformation, die dort passiert ist, ist schon sehr beachtlich.
Absolut, ja. Auch wenn es im Moment ein bisschen schwierig ist, hinzukommen, ja. Irgendwie durch einen Tunnel oben drüber durch, über eine Brücke und bis sie dann mal irgendwann da sind und komplett nasse Füße haben.
Ja, das ist richtig, ja.
Und Herr Aigner, bei Ihnen?
Ja, gut. Also ich bin ja sozusagen hier in München aufgewachsen und nie weggekommen, wenn man so sagen will. Mein Geschäft dreht sich eigentlich ausschließlich um München, beziehungsweise mit kleinen Ausnahmen, wenn wir überregionale Investmentimmobilien machen, aber zu 80%, sage ich mal, sind wir hier im Stadtgebiet unterwegs und im nahen Umland natürlich noch. Bin in Leim aufgewachsen, wohne jetzt seit über 25 Jahren im Münchner Süden, also an der Isar. Ja, also die Lebensqualität empfinde ich, klar, da ist man natürlich auch vorbelastet als Münchner, wenngleich ich auch mir immer mal wieder andere Städte angeschaut habe, oder zu Besuch war, finde ich natürlich München als Münchner natürlich unschlagbar. Der Zuzug zeigt ja, dass ich da anscheinend mit meiner Empfindung nicht ganz allein bin. Wir haben doch relativ viele Leute, die sich hier ansiedeln, natürlich auch wegen der Arbeitsplätze, wegen der Wirtschaft, die hier halt sehr auch diversifiziert ist. Das heißt, wir haben natürlich nicht nur jetzt irgendwo eine Branche, sondern wir haben viele verschiedene Branchen. Und jetzt auch insbesondere kommt die Tech-Branche hier nach München, weil die natürlich gemerkt hat, dass Kreativität zwar das eine ist und billige, sagen wir mal, Arbeitskräfte oder Büros in Berlin vielleicht schön sind, aber auf Dauer die Lebensqualität natürlich für dieses Klientel, was die an Arbeitskräften suchen, die findet man natürlich in Deutschland ausschließlich in München. Hier die Investitionen von Apple, von Google und wie sie alle heißen, die hierher kommen, das sind natürlich Signalwirkungen, die den Standort stärken und die man auch, wo ich fest daran glaube, dass das auch dazu beiträgt, dass die Preise hier in München nicht so stark fallen wie in anderen Standorten in Deutschland.
Jetzt wollte ich mit der ersten Frage natürlich Ihre Emotionen zu München kicken. Und ich finde es schön, dass keiner von Ihnen hat irgendwie, ich bin eine norddeutsche Seele, dass keiner von Ihnen das Oktoberfest erwähnt hat. Finde ich sehr erstaunlich, ehrlich gesagt. Ja. Aber umso besser. Herr Oelke, welche Entwicklung am Münchner Immobilienmarkt hat Sie eigentlich in den letzten Jahren am meisten überrascht, wenn wir so mal auf die Krise zurückblicken und auf die 10 Jahre davor, die richtig gut liefen?
Ja, am meisten überrascht hat mich tatsächlich auch bedingt durch die Krise, dass der bisher geltende Preisaufschlag für München, wenn man den Immobilienmarkt betrachtet, den es ja bisher immer gegeben hat, tatsächlich sehr stark weggeschmolzen ist, auch durch die, sage ich mal, bedingten Abwertungen oder Rückgang der Marktpreise durch den Zinsanstieg, auch krisenbedingt. Entsprechend ist der so ein Stück weit aus meiner Wahrnehmung weggefallen. Und das ist schon für mich ein bisschen beachtlich, dass sich das so auch entwickelt hat. Wenngleich man in bestimmten Segmenten schon noch ein bisschen einen Aufschlag entsprechend sieht. Aber ich würde das auch behaupten, ist großteils weggefallen, ja.
Frau Auerbacher, sehen Sie das ähnlich?
Also mich hat am meisten überrascht, tatsächlich jetzt in den letzten Jahren, vor allem wenn ich rückblickend jetzt auf die Krise oder die aktuelle herausfordernde Zeit, die wir jetzt immer noch haben am Immobilienmarkt, sehe, dass tatsächlich die Preise in München relativ stabil geblieben sind, wo andere Regionen in Deutschland, andere Großstädte in Deutschland schon Korrekturen hinnehmen mussten. In München und auch im Münchner Umland war das doch relativ stabil. Das hat mich schon überrascht, aber zeigt auch gleichzeitig, was München auch für eine Stärke auch hat. Wie Sie ja auch anfangs erklärt haben, Herr Eberhardt, München ist sehr, sehr stark, gerade in der Wirtschaftskraft. Und das zeichnet einfach München und auch die Region in Bayern einfach aus. Und es bestätigt einfach weiterhin das Gefühl, was ich habe, dass Bayern und München einfach ein sicherer Investitionsstandort ist. Und wir kommen ja später nochmal drauf. Wir haben aktuell im Vertrieb eine Quartiersentwicklung in Fürstenfeldbruck. Und da kann man das auch wunderbar einfach wie ein Passepartout auch drauflegen.
Herr Aigner, was ist das Überraschende, wenn Sie an Ihren Heimatmarkt denken?
Man muss ja immer unterscheiden zwischen Umsatz und Stückzahlen so ein bisschen. Ja. Das ist beides muss man betrachten. Ja. Weil beim Umsatz ist ja, wenn man sich die Zahlen anschaut in München, waren traditionell immer relativ viele große Tickets dabei im Investmentbereich. Und die verfälschen dann das Bild manchmal, wenn man sich den Gesamtumsatz ansieht und nur diese Zahl. Ja. Und da haben wir natürlich Jahre gehabt, die waren sehr geprägt auch von diesen Milliardenvolumen im Investmentbereich, wo dann der eine Fonds das in den anderen gedreht hat. Das ist natürlich jetzt stark zurückgegangen. Also und wenn der Herr Oelke jetzt spricht, München-Faktor, dann meint er vielleicht seinen Bereich der Gewerbeimmobilien. Da würde ich zustimmen, dass der Gewerbeimmobilienmarkt momentan und auch der Wohn- und Geschäftshausmarkt sich, sage ich mal, normalisiert hat auf Faktoren, die, entsprechen den Zinsen. Ja, das ist also entsprechend dem Zinsniveau, was wir einfach wieder haben, weil wir haben wieder ein Zinsniveau, ja, jetzt schon seit 3 Jahren wieder. Und das ist natürlich, das wirkt sich unmittelbar auf diese Anlageimmobilien aus, sei es im reingewerblichen Bereich oder auch im Residential Investment, wenn man so schön sagt dazu. Und diese Faktoren, die haben sich natürlich normalisiert. Die waren ja früher manchmal ein bisschen, wo man sagt, ja, warum wird jetzt in München für diese Anlageimmobilien so viel mehr bezahlt als jetzt in Berlin oder auch in Hamburg oder Frankfurt. Und das hat sich ein bisschen angepasst. Gleichzeitig sind aber auch die Mieten, also die Durchschnittsmieten, auch extrem gestiegen. Auch die Neubaumieten, also wenn es noch Neubau in München gibt, der vermietet wird oder fertiggestellt wird und dann vermietet, dann wird es aktuell zu sehr, sehr hohen Preisen im Verhältnis zu den Vorjahren platziert. Erstvermietungsmiete in München, die steigt schon rapide an. Das macht natürlich dann auch was aus. Also das sind so das ist die überraschend ja, was war da überraschend daran? Ich bin der Meinung, dass der Markt sich in München eigentlich im Verhältnis zu den ganzen anderen Märkten in Deutschland relativ gut geschlagen hat. Also wir haben trotz eines massiven Rückgangs im Umsatz, bei den Wohnimmobilien zumindest, nur sagen wir, einen Preisrückgang auf ein Niveau, das entspricht ungefähr so dem Preisniveau von 2020, 2021, auf dem wir uns befinden. Ja, so, also das hat sozusagen nur 2-3 Jahre uns zurückgeworfen in diesem Bereich. Natürlich gibt es immer Immobilien oder auch zum Beispiel Grundstücke. Ist aktuell ein ganz anderes Thema. Bei den Grundstücken spielt das Thema Baukosten und Zinsen und Baurisiko natürlich ein viel, viel größeres eine größere Rolle als bei den Bestandsimmobilien. Bei den Bestandsimmobilien, da waren die Preisrückgänge gar nicht so extrem, zumindest nicht in den guten, interessanten Lagen. Bei den Geschosswohnungsbaugrundstücken oder so Grundstücke für kleine Projektentwicklungen, Wohnbau so zwischen 5 bis 10 Einheiten, da merken wir deutlich, dass der Markt sich da ein bisschen noch schwer tut, und das haben auch die meisten Preisrückgänge gesehen. Ja, also da sehen wir, dass da einfach sehr viel Unsicherheit im Markt ist, auch Notverkäufe stattfinden, und das ist natürlich etwas, und da kann man es auch wirklich ableiten. Im Bestandsimmobilienbereich ist dafür, dass der Markt so vom Volumina so zurückgegangen ist, sind die Preisrückgänge gar nicht so stark gewesen. Ja, beim Grundstücken kann man es eher beobachten, aber bei den Bestandsimmobilien. Und es gibt natürlich immer so Ausnahmeimmobilien oder Ausnahmelagen, die durchaus, sage ich mal, wo man gar nicht so richtig merkt, dass der Markt jetzt so stark eingebrochen ist, weil da viele Leute unterwegs sind, die einfach mit Eigenkapital und wenig Angebot da, und die wollen dahin, und dann gibt es halt nichts. Das ist halt in München auch, es gibt wieder ein bisschen mehr. Das ist sicherlich aus Sicht der Käufer wieder ein bisschen interessanter, dass man mehr Auswahl hat, dass man, sage ich mal, nicht nur das kaufen kann, was am Markt ist, sondern vielleicht mal abwarten kann, um was Besseres kommt. Diese Panik, die man da teilweise in den letzten Jahren gespürt hat, auch im Investmentbereich. Ja, also das hat nicht nur die Wohnimmobilien betroffen, sondern das waren auch teilweise ein bisschen so Panik im Investmentbereich, wo die Leute Geld in Steine umwandeln wollten. Die ist ein bisschen raus. Und das ist auch gut so. So ist der Markt vielleicht ein bisschen, ja, von den Stückzahlen her zurückgefallen. Von den Umsätzen auch, von den Preisen in Teilbereichen ebenso, aber nicht jetzt so umfänglich und so stark.
Trotzdem interessiert mich natürlich erstmal so ein bisschen, lass uns mal mit dem Groben anfangen. Was für eine Stimmung herrscht in München, wenn ich an Eigentümer, an Investoren, an Nachfrager denke? Weil von außen betrachtet sieht es aus wie Instis, die viel Eigenkapital haben, kaufen eigentlich an Landmarks alles, was da ist, wenn es denn überhaupt auf dem Markt ist, ja. Trotzdem hat man auch, ne, man kennt viele private, ich habe viele Freunde auch in der Gegend, die ächzen natürlich unter den schwierigen Wohnbedingungen, die man natürlich auch dort hat. Ich bin letzte Woche mit dem Taxi zum Flughafen gefahren in München und habe mit einer Taxifahrerin gesprochen, die Rentnerin war, die quasi 12 Stunden am Tag Taxi fährt, um sich überhaupt die Miete halbwegs in München leisten zu können. Also wie ist die Stimmung gerade in München?
Also wenn die Frage an mich geht, die Stimmung ist sehr unterschiedlich. Natürlich diese Mieter, die ächzen unter den hohen Mieten in München, da sage ich immer, die gab es vor über 30 Jahren auch schon. Ja, also wenn Sie sich irgendwie ein Archiv raussuchen aus einer Tageszeitung und mal nachlesen, dann werden vor 30 Jahren gab es auch schon diese Überschriften, die ganz ähnlich sind wie heute. Es ist grundsätzlich natürlich so, München ist eine teure Stadt, das war es schon immer, und die Mieten sind hoch, wenngleich wir auch eine entsprechende Lohnentwicklung haben, die sicherlich nicht jeder mitgemacht hat. Also sicherlich im Niedriglohnbereich sind die Lohnentwicklungen nicht so extrem gewesen in den Jahren oder Jahrzehnten, die wir jetzt haben, dass die Mieten, aber wenn man sich das insgesamt anschaut, sind die Mieten jetzt nicht so gestiegen, dass man sagt, ja, also es ist vollkommen entkoppelt der Lohnentwicklung. Das haben wir nicht gesehen. Ja. Dass es natürlich einen Mangel an bezahlbaren oder für alle Menschen bezahlbaren Wohnraum in München gibt. Das ist so. Das liegt aber auch daran, dass wir einfach hier in München zu wenig gebaut haben auch. Angebot und Nachfrage bestimmen da gewisserweise im Neubau zumindest noch, wo die Regulierung noch nicht so stark ist, den Preis. Und klar, man hat natürlich versäumt, über lange Jahrzehnte hier in München die Stadt zu entwickeln. Man hat eigentlich nur Politik gemacht für die, sage ich, die schon da sind und nicht für die, die hinzuziehen wollen. Und das rächt sich. Ja? Das rächt sich und das Umland wurde nicht einbezogen, beziehungsweise nur halbherzig. Und klar, warum soll das Umland Wohnungen bauen für die Leute, die in München arbeiten? Die Bürgermeister, die da vielleicht Ansätze hatten, die werden nicht mehr gewählt oder wurden erst gar nicht gewählt.
Da also, kommt gleich Frau Auerbacher ins Spiel. Ja, die hat genau, vielleicht eine Antwort darauf.
Das Thema mit Umlandentwicklung oder Metropolregionentwicklung ist ja kein eigens nur münchnerisches, aber es betrifft ja alle Ballungsräume in München, in Deutschland. Und da fehlt es einfach an politischer Weitsicht. Die Politik macht lieber Mieterpolitik anstatt Stadtentwicklungspolitik. Das ist so. Weil natürlich kurzfristige Lösungen gesucht werden für die Nöte der Menschen, das versteht man auch. Aber langfristig muss man halt auch an die Enkel denken, nicht nur bei der Rente.
Herr Oecke, Sie sind Investmentmanager. Wie ist so die Stimmung? Ist das Kapital noch bullisch auf München gerade?
Ja und nein. Genau, es hängt natürlich stark von der Assetklasse ab. Ich sag mal, momentan ist natürlich mehr Wohnen im Fokus als beispielsweise Büro. Momentan ist es aber eher, würde ich jetzt behaupten, verhaltener als die letzten Jahre. Der große Run ist nicht mehr so da. Die Investoren gehen jetzt eher auf die Optimierung ihres Bestands, vielleicht Nachverdichtungen, CapEx-Maßnahmen. Das sind alles Themen, die eher im Fokus stehen als der große Handel mit verschiedenen Objekten. Auch denken Sie an Änderungen von bestehenden Konzepten nach, also beispielsweise Umkonvertierung von Büroobjekten beispielsweise. Das sind so die Themen, die wir im institutionellen Bereich sehen, die hauptsächlich auch bei uns hier auf dem Tisch sind sozusagen, ja.
Herr Oecke, sind das Verzweiflungstaten, weil es keinen Neubau mehr gibt? Oder ist es tatsächlich eine Thematik, Sie müssen jetzt an die Bestände ran, weil wenn der Exit irgendwann kommt, sind die Dinger unverkäuflich?
Verzweiflungstaten würde ich es jetzt nicht nennen. Das ist tatsächlich einfach eine Optimierungsphase, die oder in den letzten 10 Jahren, ich würde mal sagen, mehr oder weniger schleifen gelassen wurde, da der Markt ja eben oder der Run auf die Projekte sehr, sehr stark war, egal was für ein Projekt am Markt war. Es wurde einfach gekauft und das ist im Moment halt einfach nicht mehr der Fall. Auch sag mal Homeoffice und so weiter sind gerade im Bürobereich eben auch nach wie vor Dämpfer, die eben hier auch eine Vermietbarkeit oder die vermietbaren Flächen deutlich reduziert haben, wodurch auch das Angebot und Nachfrage eben auch entsprechend zurückgegangen ist in diesem Bereich. Da werden die Hausaufgaben jetzt gemacht, die eben jetzt sag ich mal über ein paar Jahre nicht gemacht wurden teilweise und werden eben nachgeholt, um ihr den Bestand eben besser zu machen, ja.
Jetzt war ich neulich auf einer Tagung, da saßen ganz viele Banker und ganz viele Finanzmenschen, die sagten, ja, wir haben so Abschläge von 30%, die wir so beobachten. Wenn ich aber mit Leuten spreche, die sich mit Restrukturierung beschäftigen, sagen die, es wäre ja toll, wenn es nur 30 wären. Wir sehen auch 60-70%, die wir da in dem Abwertungsfenster sehen. Herr Oecke, Sie nicken Sie, dürfen Sie dazu was sagen, können Sie dazu was sagen?
Wir sehen ja doch auch Angebot am Markt. Und da muss man natürlich immer sagen, es kommt drauf an. Die größeren Abwertungen, die wir sehen bei Angeboten, ich würde jetzt hier nicht auf unseren Bestand verifizieren, aber allgemeine Angebote, die wir eben auf dem Tisch bekommen, die wir sehen, sind tatsächlich, oder die größeren Abschläge gibt's im Bürosegment, ganz klar. Und da kommt es halt dann ganz stark auf die Lage drauf an. Ich sag mal, innerstädtische Lagen, direkt hier am Marienplatz beispielsweise, da sind die Abschläge weniger stark ausgeprägt wie beispielsweise, ich sag mal, im Münchner Norden, wo sich ein BMW beispielsweise vielleicht auch oder ein Automobilzulieferer teilweise zurückzieht oder in eigene Gebäude, die in der Vergangenheit gebaut wurden, da sieht man entsprechend halt auch größere Abschläge auch als, wie gesagt, in den ganz zentralen Lagen.
Ich hätte jetzt eher vermutet, dass Sie mir sagen, am Marienplatz haben Sie gar keine Abschläge zu beobachten. Ein bisschen journalistische Spekulation, die Sie jetzt da aufgemacht haben, Herr Oelke.
Ja? Ja, also würde ich tatsächlich, kann man fast so unterschreiben, ganz, 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 ganz geringe Abschläge.
Okay. Genau. Frau Auerbacher, lassen Sie uns mal in die Peripherie schauen, die ja immer wichtiger wird, hat man so das Gefühl, gerade wenn es um Wohnen geht. Wie genau definieren Sie eigentlich Speckgürtel in München? Ist Rosenheim zum Beispiel auch ein Speckgürtel eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Und in vielen Investmentmemoranden sind Gegenden als Speckgürtel München bezeichnet, wo ich sagen würde, nein. Ich finde alles, was mit der S-Bahn innerhalb von 30, 40 Minuten von München aus zu erreichen ist, ist für mich persönlich noch der Speckgürtel. Wenn wir hier auf die Stimmung, um Ihre Frage nochmal zu beginnen, aufzugreifen. Der Herr Aigner hat es ja auch schon gesagt, das Thema Politik. Und das bekomme ich jetzt einfach zunehmend mit, eben auch im Speckgürtel in München, dass da die Politik einfach bei Weitem noch nicht das Mindset hat, dass man hier eben auch Wohnraum unter anderem eben für Münchner bereitstellen muss, die sich es halt einfach auch nicht mehr leisten können. Das Mietniveau im Speckgürtel von München ist noch nicht, also wenn wir jetzt im Neubaubereich sprechen, ist bei weitem jetzt noch nicht so hoch wie jetzt im Zentrum von München. Und vielen bleibt einfach anderen nichts mehr übrig, als dann ein bisschen weiter rauszuziehen, was ja total in Ordnung ist, was man ja auch in anderen Gegenden in Deutschland und in Großstädten in Deutschland auch sieht, diese Bewegungen. Und da ist die Politik einfach noch sehr, sehr restriktiv. Und das macht eine große, große Unsicherheit bei den Investoren. Wir sprechen hier von längeren Genehmigungszyklen. Wir sprechen hier von einer schwierigen Baurechtsschaffung. Wir als Periskop, wir sind primär eben in der Baurechtsschaffung tätig. Wir begleiten Projekte wirklich von Beginn an dann bis zum Satzungsbeschluss. Und da sehen wir hier schon eine sehr zum Teil schwierige Kommunikation, dass hier viel Gegenwehr auch von den Bürgern tatsächlich vorhanden ist, wo man ja eigentlich denken kann, okay, jeder schaut sich, jeder Otto-Normalverbraucher schaut ab und an mal die Tagesschau an und informiert sich und ist sich dessen bewusst, dass einfach auch Wohnraum benötigt wird in Deutschland und gerade auch in Ballungszentren. Aber das ist in vielen Köpfen noch nicht angekommen, sodass einfach das ganze Thema Baurechtsschaffung erschwert wird, politisch, aber auch in den Köpfen der Menschen noch nicht richtig angekommen ist. Und dann kommen wir zu dem Thema Förderung. Es wird von der Politik einfach immer noch das Thema Sozialquote steinhart oftmals durchgesetzt. Wir sprechen hier und jetzt nicht im Münchner Bereich direkt, sondern eben auch jetzt im Speckgürtel von eben bis zu 40% Sozialquote. Das macht in gewisser Weise auch Sinn, weil natürlich auch die Krankenschwestern und die Polizisten brauchen natürlich auch Wohnraum. Und es können nicht nur sehr gut verdienende Leute dort dann auch Wohnraum dann auch finden. Aber am Ende muss man eben halt dann auch eine sichere Förderlandschaft halt dann auch bieten den Investoren. Und das ist aktuell oder in der Vergangenheit einfach nicht geschehen. Und auch jetzt das Paper, was vor 2 Wochen von der Regierung in Bayern veröffentlicht wurde, wenn man sich das genauer anschaut, ich habe mir das durchgelesen und dachte ich mir auch, naja gut, das Geld wurde für kommunalen Sozialbau wunderbar kommuniziert und festgeschrieben durch das Herbstpaket und durch das Winterpaket. Aber was ist mit den ganzen privaten Investoren, die im Zuge der Baurechtsschaffung eine gewisse Sozialquote aufgedrückt bekommen haben? Wie kommen die an ihr Fördergelder? Und da muss ich sagen, da habe ich persönlich oder gibt es einfach keine Antwort. Und das resultiert in einer gewissen Weise natürlich dann auch auf einer Unsicherheit, die eigentlich nicht notwendig ist. Eigentlich ist die Lage schon herausfordernd genug, wenn man sich die letzten 3 Jahre anschaut. Und das drückt die Stimmung weiterhin.
Heißt trotzdem, jetzt sind wir ja vom Speckgürtel ein bisschen zu Politik, Verwaltungs, ich will nicht sagen Bashing, aber zumindest Kritik.
Nein, kein Bashing, kein Bashing.
Kritik üben gekommen. Trotzdem nochmal die Frage, was macht für Sie denn den Speckgürtel auch so als Entwickler so attraktiv? Vor allen Dingen Fürstenfeldbruck, ne? Ganz im Westen der Stadt ist das ja.
Was für uns das attraktiv gemacht hat, also wir haben hier die Flächen angekauft in einer Zeit noch vor der Krise. Wir haben dort Flächen gefunden, die sehr attraktiv waren, und wir haben einfach auch das Potenzial entdeckt. Ja? Und wir haben gesehen, okay, hier ziehen die Leute auch hin, hier geht die Entwicklung hin, und haben am Ende einfach eine wunderbare freies Land entdeckt und haben dort eine Quartiersentwicklung dann auch realisiert. Wir stehen kurz vor dem Satzungsbeschluss, der ist jetzt in 2 Wochen auch geplant. Und wir sehen jetzt gerade, also wir befinden uns in einem Bieterverfahren, in einem strukturierten Prozess an der Stelle, und dass die Flächen, gerade was die Endnutzer anbelangt, auf alle Fälle nachgefragt werden. Das gibt uns natürlich Vertrauen, es gibt den Investoren, den Endinvestoren natürlich auch ein gutes Signal, aber nichtsdestotrotz, die politische Lage ist weiterhin schwierig, und gerade was das Thema Sozialquote anbelangt, ist da einfach eine erhebliche Unsicherheit da.
Herr Aigner, da hätte ich natürlich auch gerne Ihre Meinung zu, weil Sie sind natürlich auch ein Kenner des Münchner Marktes. Jetzt hat man immer das Gefühl, es ist so zyklisch, ne? Zuzug, Wegzug, so, das ist so. In München hat man eher das Gefühl, das ist ein stetiger Wegzug aus der Stadt, und es ziehen nur noch die Reichen in die Stadt, die sich das wirklich gut leisten können. Welche Bedeutung hat für Sie das Umland?
Das Umland in München ist attraktiv, landschaftlich wie auch wirtschaftlich. Wir haben schöne Umlandgemeinden, die mit der guten Infrastruktur auch aufweisen. Wir haben gute öffentliche Verkehrsanbindungen teilweise. S-Bahn-Verbindungen sind da gut. Man kann jetzt da viel über den öffentlichen Verkehr immer schimpfen und dass der nicht immer pünktlich ist, aber er funktioniert. Die Bahnen, bis auf Ausnahmen, sage ich mal, sind auch nicht jetzt überfüllt. Der öffentliche Verkehr in München funktioniert. Ich glaube, dass das Umland natürlich, weil München ein Stadtgebiet hat, das einfach, genau wie Frankfurt zum Beispiel, auch relativ eng ist, kann München nur eigentlich im großen Stil, also ins Umland wachsen. Das ist also diese ganzen Entwicklungsmaßnahmen, die man jetzt am Stadtrand macht, die stoßen ja auf extremen Widerstand aus von den teilweise auch von den Grundstückseigentümern, die dort die Flächen haben, also die ehemalige landwirtschaftliche Flächen. Das hat auch Gründe, weil diese Leute das Geld vielleicht nicht brauchen oder auch nicht diese Entwicklungen wollen, weil sie dann sozusagen Probleme haben, wenn sie das in die nächste Generation übertragen. Also es könnte man alles lösen, diese Themen, aber der politische Wille, diese Themen zu lösen und da pragmatische Lösungen zu finden, der ist leider nicht da, weil aber das ist natürlich verständlich, dass derjenige, der irgendwo ist, seinen Besitzstand wahren will, natürlich. Das ist eine natürliche menschliche Reaktion. Das ist etwas, was einfach klar ist, wenn ich wo bin, will ich, dass nichts verändert. Das ist eigentlich so, weil ich bin ja dahin gezogen, weil es da so ist, wie es jetzt ist. Und natürlich will ich nicht, dass da vor meiner Haustür dann ein Neubau entsteht, dass da vielleicht Leute hinziehen, dass da mehr Verkehr ist und so weiter. Und diese Mentalität, die gilt nicht für fürs Umland, sie gilt auch fürs Stadtgebiet. Im Endeffekt wollen auch die Menschen, die in der Stadt wohnen, eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Ihre Miete soll sich nicht erhöhen, es soll keine Nachverdichtung stattfinden. Diese ganzen Themen, die sind auch nachvollziehbar, aber die Politik muss da einfach mit einer größeren und mit einer längerfristigen Perspektive draufgehen und sagen, okay, das mag jetzt für dich interessant sein, aber für deine Enkel, genauso wie es jetzt, sage ich mal, die Rentendebatte ist, im Endeffekt, alles ist unangenehm, was man da diskutiert für diejenigen, die jetzt da sind. Ja? Aber langfristig gesehen muss man Lösungen schaffen für die Zukunft. Die mögen dem Einzelnen natürlich, der da bereits ist, nicht gefallen. Vereinzelt gibt es da Eigentumswohnungsanlagen oder, sag ich mal, Wohnanlagen, die entstehen, oder größere Projekte, aber die große Masse ist bislang jetzt im Umland nicht entstanden. Ja? Und Es gibt einzelne Entwicklungsmaßnahmen, aber die dauern auch extrem lang, genauso wie sie in München extrem lang dauern, weil der Widerstand, politische Widerstand oder der Bürgerwiderstand sehr groß ist und auch der politische Wille nicht so wirklich da ist. Und das ist leider über die letzten Jahrzehnte so gewesen. Ja? Und es war auch in den Zeiten, wo wir eigentlich geringere Baukosten, geringere Zinsen hatten oder gar keine Zinsen, leider auch so. Da hat man viel versäumt, da hätte man viel machen können in München oder München entwickeln können. Und das ist leider etwas, was natürlich jetzt auf die Füße fällt, dass wir zu wenig Wohnraum haben. Jetzt sind die Baukosten hoch, jetzt sind die Zinsen hoch und von Baulandentwicklung sind wir auch noch im großen Stil zumindest weit entfernt. Also es wird momentan sehr viel über Nachverdichtung gesprochen, auch in München über Aufstockung und diese Themen, die ja eigentlich, oder über Hochhäuser, aktuelle Debatte, aber das löst natürlich nicht dieses eigentlich latente Problem, sowohl in München wie auch im Umland.
Frau Auerbacher, möchten Sie dem entgegnen? Also können Sie mit Konzepten, mit anderen individuellen Konzepten, was Wohnungsgrößen, Quartierskonzepte angeht, dem irgendwie entgegenwirken?
Also das, was der Herr Aigner sagt, dem muss ich schon zustimmen an der Stelle. Wir haben jetzt halt in Fürstenfeldbruck, also ich meine, was Konzepte dahingehend, wir schaffen Wohnraum für Familien, überwiegend Familien oder für Paare. Unsere Zielgruppe sind keine Einpersonenhaushalte, denn wir gehen davon aus, dass der klassische Einpersonenhaushalt der Single nicht unbedingt jetzt ins Umland, natürlich zwangsgedrungen, wenn er sich's nicht anders leisten kann, dann schon. Aber der schon bevorzugt eben dann auch im Zentrum wohnt. Unsere Zielgruppe ist klar, sind Familien an der Stelle. Da stellt sich aber natürlich für uns auch immer wieder die Frage, ist es leistbar? Ja, ist es leistbar? Da spielt aber auch dann wieder das Positive rein, wie Sie ja auch, Herr Eberhardt, am Anfang gesagt haben, einfach die große Kaufkraft und der wirtschaftliche starke Rahmen, der einfach in München und auch im Umland herrscht, dass hier auch noch eine andere finanzielle Flexibilität auch bei vielen da ist. Und aber auch, und das sehen wir auch jetzt gerade im bundesweiten Vergleich, der Wunsch, Wohnraum tatsächlich im Eigentum zu haben, ist deutlich größer in Bayern als jetzt in anderen Teilen von Deutschland. Ich glaube, das ist eine kulturelle Thematik, eine gewisse konservative Denkweise, ist jetzt gar nicht negativ konnotiert, sondern einfach, man möchte sich hier Wohnraum schaffen für sich, für seine Kinder und unter Umständen auch für die Enkel. Und da wird dann auch einfach mehr Risiko dann auch eingegangen. Mhm. Wenn vielleicht die Familie XY anderen Teilen Deutschlands sagt, okay, nein, ich möchte jetzt hier klassisch Mieter sein, ich möchte mich jetzt hier nicht so sehr langfristig an eine Immobilie binden. Das sehen wir definitiv. Das spielt hier jetzt für unser Projekt uns auch in die Karten an der Stelle, was eine gewisse Sicherheit dann auch bietet. Aber klar, die Preise sind weiterhin hoch, aber das ist jetzt nichht, was uns jetzt an dieser Stelle überrascht. Das ist normales Marktgeschehen an der Stelle.
Würde ich auch sagen, ne? Es gibt kein Grundrecht auf 5 € den Quadratmeter wohnen am Potsdamer Platz oder am Marienplatz. Ne? Also das ist, muss man auch immer wieder sagen, auch wenn es da Leute gibt, die sich das gerne wünschen. Und Herr Oelke, jetzt investieren Sie ja nicht nur in Wohnungen, Sie machen auch Sie machen von Parkhäusern über Gewerbe, machen Sie ja gefühlt alles so ein bisschen. Nehmen Sie uns mal mit in die Investmentlandschaft, wenn Sie an München und den Großraum denken. Was geht besonders gut? Gehen auch Parkhäuser? Sind die Investoren bullisch auf Wohnen? Und wo liegen eigentlich genau deren Renditeanforderungen?
Stimmt, wir bieten eine große Bandbreite an Assetklassen an. Nicht nur in München, natürlich auch europaweit. Allerdings muss man natürlich sagen, dass gerade auch hier im Münchner Umfeld derzeit Wohnen die beliebteste Assetklasse ist. Wenn man ein bisschen weiter drüber hinausschaut, dann kommt mit Sicherheit auch Logistik an zweiter Stelle, was sehr, sehr starke Nachfrage erfährt. Allerdings natürlich nicht im Stadtgebiet sozusagen. Von den Faktoren würde ich es mal auf das Wohnsegment bei 23- bis 25-fach einschätzen. Im Büro vergleiche ich mir deutlich niedriger. Ich würde es auf 17- bis 19-fach tangieren. Ja, Einzelhandel ist sicherlich auch nochmal ein Thema, was eventuell noch ein kleines bisschen darunter liegen würde, aus meiner Sicht. Das sind so die Renditeanforderungen, die sich auch unsere Investoren derzeit vorstellen. Aber wie gesagt, momentan der Fokus Investoren getrieben stark auf Wohnen, auch entsprechend natürlich im Umland, da ja auch die Fläche hier in München für Neubau gar nicht mehr so groß wäre.
Frau Orbacher, Sie haben einen Investor gefunden.
Also nochmal bezogen auf das, was der Herr Oelke gesagt hat, das finde ich ganz spannend. Nichtsdestotrotz erfahren wir, dass Investoren, klar, also München ist super attraktiv weiterhin, aber wenn es dann um den Speckgürtel geht, alles, was außerhalb des S-Bahn-Ringes liegt, heißt dann, ist für uns nicht mehr München und es erfordert erheblichen, es erfordert zumindest eine gewisse Kommunikation zu vermitteln, dass auch das Umfeld von München, der Speckgürtel von München ebenfalls so attraktiv und auch so sicher ist hinsichtlich der Faktoren wie jetzt das Zentrum von München. Und das hat mich am Anfang schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen, diese Zurückhaltung oder zumindest mal dieses eine gewisse Sensibilisierung, gerade bei institutionellen Investoren, wo es dann nicht einfach mal so durchgeht in der Due Diligence oder im IC, sondern wo dann noch deutlich mehr Rückfragen kommen, mehr Market Research dann auch durchgeführt wird. Das hat mich persönlich einfach überrascht.
Herr Oegert, nochmal die Nachfrage. Gibt es denn auch so internationale Trends, die Sie beobachten? Also ich habe jetzt diese Woche mit jemandem gesprochen, der macht Life Science. Dann habe ich letzte Woche mit jemandem gesprochen, die machen Data Center. Die sehen einen riesigen Bedarf und das wird riesig groß gesehen, das Potenzial, das dafür da ist. Haben Sie das auch schon auf der Watchlist und ist das ein Thema für München?
Data Center ist natürlich ein Thema, das immer wieder mal hochkommt. Für uns als Catella ist es kein Segment, in dem wir uns ausbreiten möchten. Tatsächlich ist es eine Nische, die wir so nicht bedienen können. Genau, also wir haben da zu wenig Know-how im Unternehmen und würden da erstmal die Finger davon lassen. Auch ist es dann doch relativ kleinteilig insgesamt am Volumen. Wobei die einzelnen Tickets natürlich dann sehr groß sind und das sind Themen, die wir nicht bedienen werden. Ja.
Herr Aigner, sehen Sie da eine strukturelle Veränderung in den nächsten Jahren in München?
Sicherlich eine interessante Klasse, sage ich mal, also diese Rechenzentren. Kein Münchner Thema, aus meiner Sicht heraus.
Okay.
Mag sein, dass es da irgendwo in München was gemacht wird und dass man hier auch welche braucht, natürlich. Klar, wegen wenn jetzt so viele Tech-Firmen hierher kommen, aber es ist nicht, da ist die Welt dann doch global. Ja, vielleicht nochmal zurück zu den Faktoren. Also wir können ja natürlich nur, wir reden, oder wo belastbare Zahlen vorliegen im Bereich Residential Investment, das ist natürlich im Bereich der Wohn- und Geschäftshäuser bis 30% Gewerbeanteil. Und da stellen wir jetzt fest, dass die Faktoren über 30 liegen, also ziemlich belastbar. Da haben wir auch eine gewisse Anzahl an Auswertungen fahren können im Gutachterausschuss, in dem ich ja Mitglied bin. Also das betrifft jetzt Bestandsgebäude aus verschiedensten Baujahrsklassen. Die haben natürlich dann teilweise auch sehr unterschiedliche Entwicklungspotenziale, sowohl im Hinblick auf die Miete in diesen Gebäuden natürlich, die dann teilweise steigerungsfähig ist oder auf einem sehr niedrigen Niveau, aber auch Ausbau oder ESG, sage ich mal, Konformität, das ist natürlich so Themen, die da bei diesen Gebäuden ziemlich eine Rolle spielen. Ja. Ansonsten im Wohneninvestment, da ist es schwierig, glaube ich, selbst für die überregional agierenden institutionellen Investoren hier in München ein Produkt zu finden. Ja, das ist, glaube ich, grundsätzlich sehr schwer. Da gibt es andere Standorte in Deutschland, wo man da besser investieren kann oder wo auch die Institutionellen, sage ich mal, lieber investieren. Berlin ist da sicherlich ein Standort, wo man sagt, gut, gibt es ja sowieso sehr viele überregionale oder internationale Investoren, die schauen bei Deutschland nur auf die Hauptstadt oder haben das zumindest die letzten 10 Jahre gemacht. Also wenn man so schaut, wo geht das internationale Geld in Deutschland hin, dann geht es sicherlich im Wohnen im Wesentlichen nach Berlin.
Gibt es denn eine konkrete Erwartung, Frau Auerbacher, wenn Sie so an auch an konkrete Projekte denken, wie die Paketposthalle zum Beispiel oder Sie selbst entwickeln ja auch was. Gibt es da einen konkreten Impact, den Sie da erwarten für den Münchner Markt? Ich finde es immer spannend, wenn man sich an den Viktualienmarkt setzt in München und man setzt sich in irgendeine Bierbank, zumindest war das früher der Fall, als es noch ein bisschen offener war und noch nicht so ganz so closed shop, da konnte man mit der ganzen Welt ins Gespräch kommen, so ein bisschen hatte man das Gefühl. Das fand ich immer toll an München. Ja, also man merkte immer, da ist Geld, wo auch internationale Flughäfen sind. Das beobachtet man in Frankfurt ja auch sehr, sehr gut, ja, wo sehr, sehr viel südkoreanisches Geld ja auch unterwegs ist. Wie ist das bei Ihnen, Frau Auerbacher?
Das kann ich bestätigen an der Stelle. Also dass München oder das Umland von München jetzt der große Anreiz hat für internationales Geld, das sehe ich an dieser Stelle nicht. Da sind tatsächlich andere Städte, also wie beispielsweise Berlin in Deutschland, deutlich attraktiver. Und das ist auch spannend einfach zu sehen, also wir haben neben jetzt dem Projekt in Fürstenfeldbruck auch noch eine andere Projektentwicklung in München gerade am Laufen. Und in Fürstenfeldbruck ist es wirklich auch so gewesen, dass primär eigentlich lokale Projektentwickler, kleinere Player hier aufgeschlagen haben und ihr Interesse bekundet haben. Wir haben hier eigentlich so gut wie gar kein internationales Kapital oder internationales Unternehmen hier auch proaktiv angesprochen, weil wir von vornherein auch uns bewusst war, dass es nicht funktioniert. Erstens mal, weil es auch nicht direkt München ist, sondern weil es eben der Speckgürtel von München ist und da dort die Argumentationslinie auch in den Unternehmen selbst dann auch einfach zu groß und die Hürden dann einfach zu groß wären. Nichtsdestotrotz ist München einfach, wenn man an gewisse Investitionsrisiken denkt oder auch an Risiken jetzt, wenn man von großen Portfoliotransaktionen geht, trotzdem immer noch ein sehr attraktiver Standort in Deutschland und einfach trotzdem immer noch eine sichere Möglichkeit, hier das Geld auch anzulegen.
Herr Oecke, jetzt sind Sie eigentlich ein internationaler Investor, wenn man mal so von Ihrem Mutterhaus kommt, denn das ist ja ein schwedisches Unternehmen, wo Sie angestellt sind, zumindest im Ursprung mal. Natürlich gibt es jetzt auch deutsche Abzweigungen davon, aber haben Sie dann einen anderen Blick auf die Internationalität Münchens?
Nee, also ich würde mich da tatsächlich den beiden Vorrednern, der Frau Auerbach und dem Herrn Aigner, anschließen. Das internationale Kapital fließt tatsächlich eher Richtung Berlin, was den Wohnungsbau angeht. Da sind wir hier in München tatsächlich eher weniger, genau, ja.
Jetzt muss ich noch einen kurzen Hard-Fact-Abfrage machen bei allen dreien. Mich würde nämlich interessieren, zum einen, wo liegen aktuell die größten Angebots- und Nachfrageverschiebungen? Welche Käufergruppen sind eigentlich gerade am aktivsten? Und welche Rolle spielt dabei eigentlich so energetischer Zustand und Baujahr, wenn ich vor allen Dingen an die Preisdynamik denke, Frau Auerbacher?
Also hinsichtlich dem energetischen Zustand, wenn wir jetzt von Neubau sprechen, ist das meines Erachtens das A und O. Es wird auf einem auch vordoktriniert hinsichtlich der Gemeinde bzw. den Städten, mit denen man zusammenarbeitet. Da gibt es auch wenig Spielraum, hier zu verhandeln oder sich in gewisse Themen noch weiterzuentwickeln, sondern einfach Energieeffizienz ist das A und O. Finde ich persönlich an der Stelle auch, wenn man tatsächlich schon neuen Wohnraum schafft, sollte dieser auch energieeffizient sein, denn es gibt einfach auch hinsichtlich der Bestände, die wir in Deutschland oder eben auch in München haben, immer noch sehr, sehr viele, die nicht energieeffizient sind. Von daher finde ich es total in Ordnung, wenn es hier auch in gewisser Weise auch von der Politik dann auch vordoktriniert wird hinsichtlich der Umsetzung. Von daher, das finde ich eigentlich eine gute Sache. Was war jetzt?
Welche Käufergruppen sehen Sie gerade am aktivsten?
Also hinsichtlich jetzt der Endnutzer sehen wir weiterhin tatsächlich doch die lokalen Projektentwickler, die lokalen Player am aktivsten, da die sich einfach noch besser in diesen lokalen Märkten auskennen, wie jetzt beispielsweise der institutionelle Investor XY, der seinen Hauptsitz in Frankfurt hat und der in ganz Deutschland agiert. Das haben wir erfahren definitiv, dass hier auf alle Fälle der Fokus auf die lokalen Projektentwickler stattfindet und dass die hier auch sehr, sehr positiv auch reagieren dahingehend. Mhm. Also die suchen auch Produkte, die suchen auch Investitionsmöglichkeiten und was auch ein schönes Signal ist. Natürlich auch im Hinblick, das, was ich auch vorher schon gesagt habe, das Thema sozialer Wohnungsbau, der Rückhalt der Politik spielt natürlich da auch ein ganz, ganz großer Faktor damit hinein, wie aktiv dann auch diese Käufergruppen dann auch werden können und auch wollen, weil oftmals wird ihnen natürlich dann auch ein Riegel davor gestoßen, wenn es dann um die Realisierung von Sozialwohnungen angeht. Wenn allerdings keine EOF-Fördermittel da sind, wird natürlich die Realisierung schwierig. Von EOF-Wohnungsbau sehr, sehr schwierig. Deswegen kann ich dahingehend wirklich sagen, abschließend, es ist, wir sehen hier primär lokale Projektentwickler am Markt, gerade im Speckgürtel. Aber das Thema Politik und gerade das Thema Fördermittel ist einfach wirklich noch ein großes, großes Hemmnis, dass es hier steil bergauf geht.
Frau Auerbacher, freuen Sie sich auf den Gebäudetyp E?
Freuen ist jetzt was. Ich freue mich über was anderes. Ja, freue ich mich über den Gebäudetyp E? I don't know.
Herr Oege, wie ist das bei Ihnen? Welche Investorengruppen, welche Käufergruppen sehen Sie? Also vor 2 Jahren hieß es ja, die Private Equity Investoren sind da, die Opportunisten sind jetzt auf der Hatz. Wie ist das derzeit in München zu beobachten?
Ich würde so sagen, dass die ersten, die jetzt wieder mehr am Markt sind, sind eher Family Office oder Family Office nahe Institutionen, die eben auf der Käuferseite agieren, wenngleich auch opportunistische oder Value-Add-getriebene Investoren gerade auch hier im Bürosegment stärker auftreten und hier nach Opportunitäten suchen. Es gibt ja auch die entsprechende Chancen wieder, eben gute Objekte zu günstigeren Einständen zu schießen sozusagen. Und das ist das, was wir sehen. ESG-Thema ist natürlich nach wie vor für im institutionellen Bereich auch sehr, sehr, sehr stark nachgefragt und auch mit Preisabschlägen ist natürlich da zu rechnen, wenn man eben entsprechende Gebäude verkaufen möchte, die nicht einen gewissen Standard in dem Bereich entsprechen.
Jetzt gab es diese Trüffelschweinchen ja schon früher, ja, die nach den schönen Value-Add-Dingen gesucht haben, die möglichst günstig waren. Im Einkauf liegt der Gewinn. Ich streiche einmal neu durch, ein Feudel einmal feucht durch und streiche einmal die ganze Bude und schon kann ich wieder den nächsten Mieter finden. Das Spielchen ist ja so einfach nicht mehr, Herr Oege, oder?
Nee. Also die Investoren, die sich für die Objekte interessieren, die schauen natürlich durchaus genauer hin, wie in den letzten 10 Jahren. Und von daher funktioniert dieses Show-Entscheiden-Spielchen, so will ich es jetzt mal nennen, nicht mehr ganz so gut. Wenn gleich vielleicht in gewisser Weise tatsächlich noch klappen könnte. Aber der Zyklus ist definitiv vorbei. Ja.
Herr Aigner, Käufergruppen. Wer klopft gerade bei Ihnen mit welchem vollen Geldbeutel an?
Herr Höcke hat schon gesagt, die berühmt-berüchtigten ominösen Family Offices. Ja. Ich sage immer, das sind die alten Familien hier in München, die Bestandshalter sind, die bekannt sind seit Jahrzehnten. Die haben sich auch teilweise vom Markt in der Hochphase zurückgezogen und haben gesagt, ja, wir kaufen jetzt nichts, weil wir haben genug Bestand und zu den Faktoren kaufen wir nicht. Und die kommen jetzt wieder und sagen, okay, gut, also wir schauen uns was wieder an. Es gibt aber auch andere Bestandshalter, die sagen, wir stoßen jetzt mal was ab, weil, was weiß ich, Generationenwechsel. Auch Erbengemeinschaften oder Eigentümergemeinschaften, die seit Jahrzehnten bestehen, die sagen, nee, diese ganze ESG-Sanierung, die soll bitte jemand anders machen. Wir haben jetzt die letzten Jahre gut Geld aus dem Objekt gezogen, aber nichts investiert. Also auch wenn der Faktor jetzt vielleicht Faktor 10 gefallen ist oder was, ja, also jetzt mal übertrieben, und dann verkaufen wir halt jetzt zu Faktor 30 oder was, oder je nachdem, wie das Objekt ist. Also das sehen wir schon. Es gibt, wie gesagt, mehr Angebot am Markt. Also das zieht sicherlich auch wieder den ein oder anderen Investor an, der sagt, okay, jetzt ist wenigstens mal eine Auswahl da und ich kann wieder über Preise verhandeln. Also und natürlich die Zielgruppe der privaten Käufer, also jetzt habe ich jetzt über die Renditeobjekte gesprochen gerade, und jetzt, wenn ich sage, die privaten Eigennutzer, die sind natürlich schon auch am Markt unterwegs. Klar, die haben sich jetzt an das Zinsniveau gewöhnt, die haben, dass wir Zinsen bezahlt werden müssen, haben teilweise Eigenkapital angesammelt und sagen, okay, gut, dann die Mieten steigen trotzdem ohnehin. Vor 3-4 Jahren haben die noch gesagt, ja, jetzt sind die Zinsen so hoch, jetzt mieten wir lieber. Jetzt ist der Mietmarkt natürlich noch mehr unter Druck geraten, weil diese Leute, die gut verdienen und vielleicht auch mit Eigenkapital da sind, die sind auf den Mietmarkt gegangen und nicht auf den, sind vom Kaufmarkt, haben sich zurückgezogen. Und jetzt kommen sie wieder auf den Kaufmarkt zurück, weil sie merken, die Mieten sind doch so günstig, mieten können sie dann auch wieder nicht. Ja, so. Und dann müssen sie Kompromisse eingehen, weil auch das Angebot an Mietwohnungen natürlich nicht mehr so groß ist, wie es vielleicht mal war. Also wir merken da schon, dass wieder auch die Nachfrage anzieht, wenngleich die Abschlüsse natürlich jetzt nicht so stark steigen, wie sie mal jetzt vielleicht in den Hochphasen waren. Also, aber wir merken, dass die Nachfrage da ist, die Abschluss, sagen wir mal, Willigkeit ist noch ein bisschen verhalten, aber auch da merkt man langsam wieder, sage ich mal, der Tiefpunkt ist, glaube ich, durchschritten. Den haben wir 2023 eigentlich schon durchschritten, also von den Transaktionszahlen her. Und jetzt 24 hat sich jetzt wieder schon besser entwickelt und 25 auch, wenngleich so die starken Steigerungen jetzt in 25 auch nicht zu sehen sind.
Frau Auerbacher.
Dazu noch mal ein Zusatz zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Aigner. Das kann ich bedingt eigentlich nur unterstreichen, denn gerade was, also wir können jetzt, also beziehungsweise wir haben jetzt noch nicht gesehen, dass jetzt hier die größte Erholung bei den Käufergruppen im Vergleich dann zu Mieten tatsächlich ist, dadurch, dass einfach das ganze aktuelle gesellschaftliche Umfeld und auch die Unsicherheiten, gerade in Deutschland die wirtschaftlichen Unsicherheiten, dann doch noch ein wichtiger Faktor tatsächlich spielen für Endinvestoren, für Familien zu sagen, ich binde mir jetzt Eigentum ans Bein an der Stelle. Und da haben wir schon immer mehr, kriegen wir mit, dass dann trotzdem viele in den sauren Apfel beißen und sagen, ja gut, dann muss ich tatsächlich halt einfach viel Miete bezahlen, aber zumindest mir das Risiko für ein Eigenheim ist mir aktuell einfach immer noch zu hoch, weil ich nicht weiß, ob ich meinen Job die nächsten 2-3 Jahre noch habe. Ja. Und also das ist ein wichtiger Faktor, glaube ich, den wir aktuell in Deutschland nicht nur in Gesamtdeutschland auch sehen, auch in München, obwohl es hier sicherlich auch nochmal sicherer ist und die Wirtschaft noch stärker ist. Aber das ist ein Thema, was wir, denke ich, auch weiterhin auch noch sehen werden. Diese wirtschaftliche Unsicherheit gerade, dass die einfach immer noch auf den Käufer oder auf den Mietmarkt dann einen Einfluss hat.
Aigner, möchten Sie dazu was sagen?
Ja, also mit Sicherheit gibt es da die Zielgruppe. Ich spreche jetzt nur von denen, sagen wir bedienen ja sehr viele Eigennutzer hier in München. Und also ich kann nur von uns jetzt ausgehen. Grundsätzlich mal beobachten wir eine ansteigende Nachfrage. Also das heißt aber nicht, dass die Abschlüsse im gleichen Maße steigen. Das ist, habe ich ja schon gesagt. Also aber wir haben, und das ist, muss man schon auch bei allem, wir haben natürlich Rückgänge gesehen in den Stückzahlen, also für mich sind die Transaktionszahlen immer ein wichtiger Indikator. Ja, und wenn man sich da die Eigentumswohnungen anschaut, die von den Stückzahlen her, haben wir den Tiefpunkt des Marktes hinter uns gelassen und befinden uns jetzt wieder in einer aufsteigenden Klar, natürlich, München ist eine reiche Stadt und es gibt Menschen, wir haben 75% Mieterquote. Also wir sprechen jetzt hier ohnehin nur um einen Markt, der, wenn man es an der Mieterquote mal festmacht, 25% ist zu sagen, ja nur ist hier, also Eigentumswohnungen. Ja, oder Eigentum. Ob Wohnung oder Haus. Den tiefsten Punkt des Marktes, den haben wir 2023 hinter uns gelassen. Und ich bin eigentlich positiv, dass sich, sage ich mal, diese Nachfrage jetzt zwar nicht so schnell wieder auf alte Höhen, aber sie wird sich wieder entwickeln. Also sag ich mal, davon gehe ich jetzt mal aus. Und das zeigen jetzt auch die Zahlen, die wir so sehen. Es geht langsam wieder nach oben. Das Umland, sage ich mal, bei Ihrem Projekt Fürstenfeldbruck, ich kenne das jetzt gar nicht, muss ich mir nochmal anschauen. Das Umland ist natürlich ein besonderer Markt. Aber ich kenne auch Bauträger, die im Umland sehr erfolgreich gerade abverkaufen. Ja? Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, da muss man immer sehr genau die Mikrolage sich ansehen und klar, die sind dann aber auch, wenn man sich das genau anschaut, haben die diese Projekte dann auch auf den Markt gebracht, schon preiskorrigiert. Also das ist jetzt nicht keine Projekte, die jetzt irgendwo vor 5 Jahren kalkuliert worden sind in der Hochphase, sondern das sind dann schon Projekte, die auch realistisch mit realistischen Preiseinsätzen, mit auch ein bisschen angepassten Grundrissen oder Konzeptionen auf den Markt gehen und die sich dem Markt auch angepasst haben. Mhm. Also das sind klar, weil die Fantasie der Bauträger oder Projektentwickler, die im Umland Sachen gemacht haben, die waren nie so groß wie die von denen, die hier in München agiert haben. Die hier in München haben immer an neue Höhen geglaubt. Im Umland war man da schon realistischer, schon zu früheren Zeiten.
Zwei Fragen habe ich noch, wo ich eine Antwort von jedem von Ihnen natürlich möchte. Wo steht München für Sie in 5 bis 10 Jahren, abgesehen davon, dass wir endlich wieder einen Bahnhof haben, der funktioniert und dass München vielleicht die Olympischen Spiele bekommt? Wer weiß, wer freut sich darüber? Und die Eisbachwelle ist wieder da. Ja, das sind so die 3 Themen wahrscheinlich, die München am meisten bewegt derzeit, wenn man die Newspaper aufschlägt. Aber was glauben Sie, wo steht der Münchner Immobilienmarkt in 5 bis 10 Jahren, Frau Auerbacher?
Also ich glaube, hinsichtlich der Preise, es wird weiterhin nach oben gehen. Einfach weil München erstmal, also rein emotional gesprochen, eine wunderschöne Stadt ist. Mit einem tollen Naherholungsfaktor im Umland. Und München ist jetzt, wenn ich mir beispielsweise auch Berlin anschaue, einfach finde ich die attraktivsten Städte in Deutschland. Und die Reise wird weiterhin nach oben gehen. Und wenn man jetzt, also gerade auch das, was Sie auch angesprochen haben, gerade das Thema Olympia auch, das wird einfach eine große Brand auch erzeugen, ja, und auch eine große Wirkung dann auch in den Markt auch dann geben, was sich auch noch weiter und weiter sukzessive dann die Jahre danach dann auch noch entwickelt wird. Ich weiß tatsächlich noch nicht, ob es sich so von den Preisen her entwickelt, wenn ich mir jetzt die europäischen Hauptstädte anschaue, wie beispielsweise Paris, wo wir hier extrem hohe Immobilienpreise auch haben, sowohl im Mietmarkt als auch im Käufermarkt. Da weiß ich nicht, ob wir schon in 5 Jahren dorthin gehen, aber ich habe mir immer auch gedacht, auch wie ich noch in München gelebt habe, so wenn ich jetzt in Paris wohnen würde, würde ich trotzdem das Doppelte an Miete bezahlen. In einem adäquaten Arrondissement. Von daher, das muss man auch immer noch im Verhältnis setzen. München ist eine der wunderschönsten Städte in Deutschland und das kostet halt auch einfach.
Da haben Sie sicherlich recht, ja, wenn ich das mit Rom, Paris, London, New York, ja, da sind wir noch weit weg davon.
Also in Europa, ich sage jetzt mal nur in Europa, New York ist, finde ich, nochmal eine andere Sache, aber wenn man jetzt mal in Europa schaut, Rom, Madrid, Paris, da ist noch Luft nach oben da und von daher, wenn man sich das mal in der Perspektive oder von der Vogelperspektive anschaut, ist es noch in Ordnung.
Herr Oelke, 5 bis 10 Jahre, sitzen Sie immer noch, Sie haben immer noch perfekt durchmassierte Beine wahrscheinlich, weil Sie immer noch neben dem Herrn Müller-Wohlfahrt Ihr Bürofläche haben, aber wenn Sie jetzt mal an Gewerbe denken, werden wir da leere Businessparks in München sehen?
Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Mit Sicherheit wird es eine Verschiebung geben von verschiedenen Lagen. Also ich glaube, die Gerade im Bürobereich wird sich die Büroauslastung weiter zentralisieren auf die zentraleren Objekte von den Randgebieten raus. Wobei auch das könnte sich innerhalb der nächsten zehn Jahre wieder ein bisschen ändern und aufweichen. Also ich glaube, der Münchner Markt wird nach wie vor von der starken Industrialisierung und wirtschaftlichen Lage sehr stark profitieren und das durchwegs in allen Bereichen, sei es der Büromarkt oder der Wohnungsmarkt. Ich gehe von einem starken Comeback entsprechend aus und ja, den Wohnungsmarkt, man merkt es ja jetzt auch schon wieder, dass der Trend eher nach oben geht, die Mieten steigen weiter. Olympia kommt, also das wird nach wie vor auch Leute einem anziehen und das knappe Gut Wohnen weiter, sage ich mal, auch befeuern und die Preise dadurch auch wieder ein bisschen in Schwung bringen.
Ja, Sie sprechen einen interessanten Punkt an, ne? Was ist mit den Themen Light Industrial, Produktionsorte zurück in die Städte zu bringen, Logistik ist da, Logistik, da ist, glaube ich, noch, wir hätten so viele Themen, über die wir noch sprechen könnten, ja, wir müssen uns dringend einfach wieder treffen. Herr Aigner, in 5 bis 10 Jahren laufen Sie durch Ihre Heimatstadt, mit welchem Eindruck?
Es wird sich ausdifferenzieren. Es wird Lagen geben, die werden sich nochmal erheblich verändern vom Preisniveau. Es wird andere Lagen geben, die vielleicht sich nicht so gut entwickeln, um es mal so auszudrücken. In den Boomjahren hat sich ja alles nach oben entwickelt. Und ich glaube, dass sich das jetzt aufgrund dieses doch Zinsniveaus und des größeren Angebots im Markt auch sich ausdifferenzieren wird. Also das merken wir jetzt schon. Wir merken, dass einfach gewisse Lagen eigentlich kaum Preisrückgänge zu verzeichnen haben und die Nachfrage da sehr gut ist und Abschlüsse dann da eigentlich auf dem Preisniveau, was wir vor 2 Jahren hatten, eigentlich immer noch stattfinden. Und andere, wo deutlich Preisrückgänge zu sehen sind. Und das wird sich, glaube ich, schon auch fortsetzen. Also man muss schon jetzt auch immer genau hinschauen, wo man investiert. Und es wird nicht alles mehr als Selbstläufer immer nach oben gehen. Also die Zeiten, wo die Leute auf alle, eigentlich egal, welche Immobilie sie gekauft haben das war ja auch, wo Private Equity, wie viel drin war im Markt und in Projekten auch und wo Leute gesagt haben, okay, ich investiere, weil in 2 Jahren bin ich sowieso, wenn das Ding fertig ist, verkaufe ich den Bestand, was ich dann an Neubauwohnungen habe, verkaufe ich dann sowieso dann wieder teurer über dem Einstandspreis, den ich jetzt habe. Werden wir, glaube ich, in München jetzt auch in den nächsten 10 Jahren, ja, kann ich mir nur in bestimmten Lagen wieder vorstellen. Und ansonsten werden wir uns hoffentlich gesund entwickeln und es hoffentlich wird auch mehr Neubau wieder entstehen oder auch überhaupt ein Baurecht für Neubau ausgewiesen, weil das ist momentan das große Problem für München. Und da hilft uns auch kein Gebäudetyp E, weil Sie den vorher mal erwähnt haben. Also wenn kein Baurecht da ist, kann ich auch den Gebäudetyp E nicht erstellen.
Dafür gibt es doch den Bautor, Herr Aigner, der hilft uns.
Ja, auch dabei. Aber auch der Bautor, wo ich habe da über Huberts gehört, mal vor 2 Wochen live in Berlin. Also ganz ehrlich, die ist noch nicht angekommen in unserer Welt.
Das sagen mir gerade erstaunlich viele, Herr Aigner. Ja,
ja, also die ist marketingtechnisch sicherlich gut unterwegs und ihre Selbstvermarktung funktioniert, aber nachhaltig ist das, was sie sagt, leider nicht. Und das, was da... Also die Kernprobleme hat sie noch nicht erfasst, obwohl sie ja nicht erst gerade 2 Wochen im Amt ist. Also weil das Kernproblem ist letztendlich die Neuausweisung von Bauland in den Ballungsräumen. Und das sie beschäftigt sich mit Aufstockung, mit Nachverdichtung, mit Gebäudetyp E und mit allem Möglichen, aber nicht, was es wirklich mangelt, nämlich an baureifem Land, wo man in den Ballungsräumen, wo man dann im großen Stil auch das errichten kann, was eigentlich die Politik fordert, nämlich günstigen Wohnraum oder preiswerten Wohnraum, um es mal so zu nennen. Günstig wird man Wohnraum nicht mehr erstellen können, dazu sind die Baukosten einfach zu hoch geworden. Es ist so, Arbeit kostet Geld, Baumaterial kostet Geld und zwar wesentlich mehr Geld als noch vor 10 Jahren. Aber da kann man lang lamentieren, warum das so ist. Aber man muss jetzt im großen Stil, weil dann wird es wieder günstiger, wenn man im großen Stil Stadtentwicklung betreibt. Und das ist das, was momentan leider in keinem Ballungsraum gemacht wird. Und in München wäre es notwendig. Stattdessen beschäftigt sich die Politik mit Mietregulierung und im Bestand. Ja, da hilft es auch nichts, wenn der Neubau noch nicht reglementiert ist, aber diese Bestandsreglementierung führt auch nicht dazu, dass eine Wohnung mehr entsteht, ja, sondern man konserviert eigentlich nur die Verhältnisse. Das hat noch nie funktioniert oder das bringt auch keine Zukunftsvision.
Jetzt wollen wir aber nicht dystopisch enden. Frau Auerbacher, wollten Sie noch was entgegnen oder? Sehr gut. Dann wollen wir ja nicht dystopisch enden, sondern wir wollen ja auch mit Zukunft, mit einer positiven Zukunft irgendwie diesen Podcast zu Ende bringen. Deswegen dürfen Sie jetzt mal, ich bin quasi der Weihnachtsmann und habe einen Wunsch dabei, beziehungsweise Sie haben einen Wunsch frei. Nämlich der Wunsch wäre, wenn es eine Sache gäbe, die Sie am Münchner Immobilienmarkt sofort ändern könnten. Ja, egal was es ist, ich kann mir jetzt halbwegs vorstellen, was es sein wird, trotzdem dürfen Sie sich frei einen Wunsch aussuchen. Was wäre das? Herr Oecke, Sie dürfen diesmal anfangen.
Ich würde grundsätzlich, der Herr Eigner hat es ja auch schon angesprochen, den ÖPNV verbessern. Das wäre natürlich ein Wunsch. Er funktioniert, das ist richtig, aber er könnte besser funktionieren. Und als zweites sozusagen würde ich gerne...
Sie waren noch nie in Köln mit dem ÖPNV unterwegs, Herr Oecke.
Selten, ja.
Auch noch nie in Berlin.
Da kommt es mir zumindest besser vor. Genau. Aber genau, als zweites wäre natürlich auch Bürokratieabbau und schnellere Genehmigungsprozesse. Das wäre natürlich auch sehr wünschenswert, um das Thema hier Wohnen und so weiter auch nochmal anzukurbeln.
Herr Eigner, was wäre Ihr Wunsch?
Eine Reform des kommunalen Planungsrechts mit Konzentration auf ein Planungsrecht für Ballungsräume. Also eine Metropolregionentwicklung statt eine Stadtentwicklung.
Herr Frau Auerbacher, Sie haben das letzte Wort. Sie dürfen sich jetzt was wünschen.
Also mein Wunsch wäre, vom Aufstellungsbeschluss bis zum Satzungsbeschluss 2 Jahre. Das wäre mein Wunsch.
Das ist ein frommer Wunsch, den ich gut verstehen kann. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn wir uns an aller Stelle nochmal wiedersehen.